Zeiten Menschen, die Gott erwählt hat für eine besondere Aufgabe in der Geschichte des Volkes Israel und dann bis hin zur Sendung seines Sohnes Jesus. Und in seiner Nachfolge gab es immer wieder Menschen, die Gott erwählt hatte für besondere Aufgaben und eine besondere Rolle in dieser Welt. Und über einen Menschen der Neuzeit des 20. Jahrhunderts möchte ich heute sprechen. Also keine biblische Person, aber eine Person, die direkt in der Nachfolge Jesu stand. Und das hat einen Anlass. Es gibt ein Jubiläum, wenn man so will. Vor genau 60 Jahren hielt ein schwarzer Baptistenpastor eine Rede über seinen großen Traum, seine Vision einer gerechten Zukunft, in der Menschen aller Hautfarben in den USA die gleichen Rechte haben. Sein Name ist Martin Luther King. Seine berühmte Rede »I have a dream«, »Ich habe einen Traum«, wird morgen 60 Jahre alt. Ist die Vision wahr geworden? Ist die Welt gerecht oder jedenfalls gerechter geworden? Haben sich die Verhältnisse gebessert durch Gottes Wirken und den Einsatz von Menschen? Kleiner Einschub oder kleine Anmerkung. Vor 5 Jahren habe ich in dieser Gemeinde schon einmal eine Predigt über Martin Luther King gehalten. Das ist also jetzt kein Déjà-vu-Erlebnis, wenn ihr damals schon dabei wart. Ihr könntet aber mit mir gemeinsam überlegen, ob die Predigt, die ich damals gehalten habe, eine Auswirkung für euch hatte oder ob das Thema sich dann vor 5 Jahren erledigt hatte und ad acta gelegt werden könnte. Ich glaube stattdessen, es ist aktueller denn je. Und deswegen möchte ich heute noch einmal über Martin Luther King und sein Leben und über diese Rede »I have a dream« und die Frage nachdenken, was hat es mit uns heute zu tun? Sein Engagement, das Engagement von Martin Luther King in der schwarzen Bürgerrechtsbewegung war geprägt von seinem christlichen Glauben. Sein Glaube an Jesus Christus und an Gott als Schöpfer aller Menschen, der in Jesus für alle zum Vater werden will, hat ihn immer angetrieben. Vor 5 Jahren in einem Interview 2018 wurde der Journalist und Theologe Andreas Malessa gefragt, warum es aktuell wichtig sei, sich mit Martin Luther King zu beschäftigen. Und dafür hat er 2 Gründe genannt. Erstens, weil es heute wieder Menschen gibt, die ihre Regierungen bitten, sie mögen doch die Bevölkerung wieder nach Rasse, Religion, Herkunft, Bildungsstand oder Leistungsfähigkeit sortieren und die einen bevorzugen und die anderen benachteiligen. Vor 60 Jahren, als in den USA noch Apartheid, also Rassentrennung nach Schwarz und Weiß galt, hat Martin Luther King gesagt, dass diese Trennung unbiblisch ist. Ob Schwarze, Latinos, Frauen oder wenig Begabte, so sagt er, alle sind ebenbildliche Geschöpfe Gottes und deswegen mit Menschenwürde und Menschenrechten ausgestattet. Rassismus ist also in der Nachfolge Jesu keine Option. Und zweitens, weil der Traum, den Martin Luther King in seiner berühmten Rede beschrieben hat, der Traum von einem gemeinsamen, friedlichen Leben von unterschiedlichen Menschen, in Wirklichkeit der Traum Gottes vom Shalom, von seinem Friedensreich ist. Das Friedensreich, das schon von den Propheten im Alten Testament beschrieben wurde. Dieses Friedensreich ist in Jesus Christus angebrochen. Dahinter gehen wir nicht mehr zurück, auch wenn vieles davon jetzt noch nicht sichtbar ist. Ich zitiere Andreas Malessa. Er sagt, so ein Traum ist keine Illusion, sondern eine Utopie. Und Utopien sind Ideen, die es wert sind, verfolgt zu werden, auch wenn sie momentan noch keine physische Wirklichkeit sind. Die Utopie des 17. Jahrhunderts war Friede zwischen Katholiken und Protestanten. Die Utopie des 18. Jahrhunderts war die Abschaffung des monarchischen Feudalismus zugunsten rechtlicher Gleichheit aller Bürger. Die Utopie des 19. Jahrhunderts war die Abschaffung der Sklaverei. Die Utopie des 20. Jahrhunderts war Friede zwischen den Völkern Europas. Alle diese Träume sind langfristig Wirklichkeit geworden. Und deshalb halte ich, also Andreas Malessa, die Beschäftigung mit dem Traum eines Bürgerrechtskämpfers, Friedensnobelpreisträgers und Pastors wie Martin Luther King für hochaktuell. Soweit das Zitat von 2018. Und wir müssen eine bittere Anmerkung machen, dass vor 5 Jahren niemand damit gerechnet hat, dass wir im 21. Jahrhundert erneut mit einem Krieg in Europa zu tun haben. Wir klagen es Gott und wir bitten ihn um Frieden und ein Ende der Gewalt. Und deswegen denke ich, gerade vor dem Hintergrund der aktuellen Themen kann uns die Stimme eines visionären Nachfolgers Jesu aufrütteln und herausfordern, dass wir darüber nachdenken, wo wir gefragt sind, aus dem Glauben an Jesus uns selbst zu prüfen. Wo kann ich zur Gerechtigkeit beitragen? Wo kann ich Frieden stiften? Und deshalb 2023 erneut das Nachdenken über den Baptistenpastor aus den USA. Ich möchte kurz etwas zur Lebensgeschichte von Martin Luther King sagen und dann einen Einblick in seine berühmte Rede geben und dann die Punkte herausgreifen, die ihm für seine Arbeit wichtig waren. Also kurz zur Biografie. King wird am 15. Januar 1929 in Atlanta im Bundesstaat Georgia als Michael King Jr. geboren. Seine Mutter ist Lehrerin, sein Vater Pastor in einer Baptistengemeinde. Zur Zeit von Kings Kindheit und Jugend ist die Rassentrennung im Süden der USA Alltag. Grundschule und Highschool absolviert er deshalb an Schulen, die nur von Schwarzen besucht werden. King ist ein fleißiger Schüler, überspringt mehrmals Klassen und studiert schließlich Theologie und Philosophie an einer schwarzen Hochschule. 1951 erhielt er seinen Abschluss und wurde Pastor in einer Baptistengemeinde in Montgomery in Alabama. Und hier ereignete sich am 1. Dezember 1955 ein Zwischenfall, der den Anfang vom Ende der Rassentrennung bedeuten sollte. Manche von euch haben im Schulunterricht vielleicht davon gehört. Die schwarze Bürgerrechtlerin Rosa Parks weigerte sich an diesem Tag, ihren Sitzplatz im vorderen Teil des Busses freizumachen. Er war eigentlich Weißen vorbehalten. Sie hätte hinten, als schwarze Frau hätte sie hinten stehen müssen. Parks wurde festgenommen und zu einer Geldstrafe verurteilt. Was folgte, war eine große Welle der Solidarität und ein Boykott der schwarzen Bevölkerung von Montgomery, die für mehr als ein Jahr keinen der örtlichen Busse mehr benutzten. In den folgenden Jahren breitete sich der Kampf gegen die Rassentrennung weiter aus. Martin Luther King spielte darin eine wichtige Rolle. Er setzte immer auf gewaltfreie Aktionen, während Staat und Polizei gegen die friedlichen Demonstranten mit Wasserwerfern und Schlagstöcken vorgingen. Als Reaktion auf die anhaltenden Proteste legte Präsident John F. Kennedy schließlich am 19. Juni 1963 dem US-Kongress den Civil Rights Act vor, eine Gesetzesvorlage zur weitgehenden landesweiten Gleichberechtigung. Um das Vorhaben zu unterstützen, rief King gemeinsam mit Gewerkschaftlern für den 28. August 1963 zum Marsch auf Washington auf. Über 250.000 Menschen folgten ihm, darunter auch 60.000 Weiße. Hier hielt King seine berühmte Rede »I have a dream«, in der er vom friedlichen und gleichberechtigten Miteinander von Schwarzen und Weißen sprach. Sein gewaltfreier Kampf um Gleichberechtigung war von großen Widerständen begleitet. Am Ende wurde er am 4. April 1968 in Memphis von einem Attentäter erschossen und starb im Alter von 39 Jahren. Zurück blieb seine Frau Coretta Scott King und seine 4 Kinder. Soweit zum Leben. Nun zu seinem Anliegen. Was war sein Anliegen? Worum ging es ihm? In erster Linie bestand sein Anliegen im Kampf für Gerechtigkeit und Freiheit durch Überwindung von Rassismus und Diskriminierung. Warum? Weil sein Glaube an Jesus Christus und das Studium der Bibel ihn dahin brachten. Seine Argumentation bezog sich immer wieder auf biblische Inhalte, zum Beispiel indem er die Sozialkritik der Propheten im Alten Testament aufgriff oder Jesus zitierte, der von sich sagte, dass er gekommen ist, um die Gefangenen zu befreien und gute Nachricht den Armen zu bringen. Und darum ging es King, den Geist des Evangeliums, die Zielrichtung der biblischen Botschaft in der aktuellen Situation aufzuzeigen. Jahrzehntelang hatten auch Christen das Festhalten an der Sklaverei mit Bibelversen begründet. In der Zeit der Apartheid waren die Auswirkungen dieses Denkens immer noch spürbar. Es mag manchen wie eine göttliche Ordnung erschienen sein, dass Schwarze weniger Rechte hatten als Weiße. Die Vision von Martin Luther King gründete sich unter anderem auf den Propheten Amos. Er sagte in seiner berühmten »I have a dream«-Rede: »Nein, wir sind nicht zufrieden und werden nicht zufrieden sein, bis die Gerechtigkeit wie ein Gewässer und Recht wie ein mächtiger Strom herunterquellen.« Und das ist eine direkte Anspielung und ein Zitat aus Amos in Kapitel 5, Vers 24. Der Prophet spricht da recht drastisch gegen religiöse Shows, die ablenken vom Wunsch Gottes nach guten Lebensbedingungen für alle. Bei Amos heißt es dann, oder heißt es, tu weg von mir das Geplärr deiner Lieder, denn ich mag dein Harfenspiel nicht hören. Es ströme aber das Recht wie Wasser und die Gerechtigkeit wie ein nie versiegender Bach. Und so appelliert Martin Luther King ebenso eindringlich an die Mitchristen seiner Zeit, sich nicht zufrieden zu geben mit schönen Sonntagsgottesdiensten, wenn die Lebensbedingungen in ihrem Land vor Ungerechtigkeit strotzen. Diese Rede ist nun 60 Jahre her, am 28. August 1963 gehalten. Zu dieser Großdemonstration waren, wie gesagt, unglaublich viele Menschen gekommen. Sie waren nach Washington gezogen, um für weiße und schwarze Amerikaner Arbeitsplätze, bessere Arbeitsbedingungen und angemessene Löhne zu fordern. Und es wurden für alle die Bürgerrechte eingefordert. Dies betraf in erster Linie die schwarze Bevölkerung. Mehrere Gewerkschaften und Organisationen hatten zu dieser Demo aufgerufen. Alle durften einen Redner stellen, der jeweils 5 Minuten sprechen sollte. Als letztes kam Martin Luther King dran. Man wusste schon, dass er ein sehr eloquenter und überzeugender Redner war und wollte ihm die Gelegenheit geben, vielleicht die 5 Minuten ein bisschen zu überziehen. Aber an einer Stelle legte er sein Manuskript aus der Hand und formulierte seinen Traum. Diese Vision hatte er im kleineren Kreis schon früher beschrieben. Und die Gospelsängerin Mahalia Jackson, die soll ihm, während er sein vorbereitetes Skript vortrug, hat sie wohl auf dem Podium ihm zugerufen: Erzähl ihnen von deinem Traum. Und dann hat das Papier zur Seite gelegt und hat dann diesen eher spontanen Redeteil, die eher eine prophetische Predigt war, gehalten. Und wir haben ein kleines Tondokument. Die Qualität ist vielleicht nicht so super gut, aber wir können mal kurz reinhören und ich bitte die Technik, das einzuspielen.
I have a dream that one day this nation will rise up, live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, sons of former slaves and the sons of former slave owners will they be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream. My 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream. I have a dream that one day every valley shall be exalted, every hill. that one day.
Danke. Ja. Ich lese uns eine deutsche Übersetzung von einem Redeausschnitt. Manche, die gut Englisch können, haben vielleicht das jetzt auch schon verstanden. Er sagte: Ich habe einen Traum, dass eines Tages die Söhne von früheren Sklaven und die Söhne von früheren Sklavenbesitzern auf den roten Hügeln von Georgia sich am Tisch der Bruderschaft gemeinsam niedersetzen können. Ich habe einen Traum, dass eines Tages selbst der Staat Mississippi, ein Staat, der mit der Hitze der Ungerechtigkeit und mit der Hitze der Unterdrückung schmort, zu einer Oase der Freiheit und Gerechtigkeit transformiert wird. Ich habe einen Traum, dass meine vier kleinen Kinder eines Tages in einer Nation leben werden, in der sie nicht wegen der Farbe ihrer Haut, sondern nach dem Wesen ihres Charakters beurteilt werden. Ich habe einen Traum, dass eines Tages unten in Alabama mit den brutalen Rassisten, mit einem Gouverneur, von dessen Lippen Worte der Einsprüche und Annullierungen tropfen, dass eines Tages wirklich in Alabama kleine schwarze Jungen und Mädchen mit kleinen weißen Jungen und Mädchen als Schwestern und Brüder Hände halten können. Ich habe einen Traum. Ich habe einen Traum, dass eines Tages jedes Tal erhöht und jeder Hügel und Berg erniedrigt werden. Die unebenen Plätze werden flach und die gewundenen Plätze gerade. Und die Herrlichkeit des Herrn soll offenbart werden und alles Fleisch miteinander wird es sehen. Dies ist unsere Hoffnung. Dies ist der Glaube, mit dem ich in den Süden zurückgehen werde. Mit diesem Glauben werden wir den Berg der Verzweiflung behauen, ein Stein der Hoffnung. Mit diesem Glauben werden wir gemeinsam arbeiten können, gemeinsam beten können, gemeinsam kämpfen können, gemeinsam in das Gefängnis gehen können, um gemeinsam für Freiheit einzustehen. Mit dem Wissen, dass wir eines Tages frei sein werden. Und dies wird der Tag sein. Dies wird der Tag sein, wenn alle Kinder Gottes mit neuer Bedeutung singen können: Mein Land, es ist über dir, süßes Land der Freiheit, über das ich singe, Land, wo mein Vater starb, Land des Pilgers Stolz, von jedem Berghang, lass die Glocken der Freiheit läuten. Wenn Amerika eine großartige Nation sein soll, dann muss dies wahr werden. Auf welchem Weg wollte Martin Luther King dieses Ziel erreichen? In seinem Studium hatte er viele Autoren gelesen, unter anderem auch Karl Marx. Aber wer ihn nachhaltig beeindruckt hatte, war Mahatma Gandhi und dessen Verpflichtung zur Gewaltlosigkeit. Und Gandhi hatte die Überzeugung, dass nur Gewaltlosigkeit wirklich zum Frieden führt, aus dem Neuen Testament, aus der Bergpredigt. Es gab andere Kämpfer für die Rechte der Schwarzen, die versuchten, durch Kampf und Gewalt Stärke zu demonstrieren. Aber King war überzeugt, dass Gewalt nur gegen Gewalt erzeugt und dass sein Weg, den Jesus ihm zeigt, immer ein gewaltloser Weg sein muss. Zum Beispiel durch Kundenboykott. Nicht mehr Bus fahren, bis die Rassentrennung in öffentlichen Verkehrsmitteln aufgehoben ist. In seiner letzten Rede am Tag vor seiner Ermordung 1968 rief er noch dazu auf, den eigenen Einfluss als Gemeinschaft von Gleichgesinnten nicht zu unterschätzen. Eine Gemeinschaft, die Macht hat, ohne zu gewaltsamen Mitteln greifen zu müssen. Die entsprechende Passage daraus lautet: Wir brauchen uns mit niemand zu streiten. Wir brauchen nicht zu fluchen oder böse Worte zu verlieren. Wir benötigen keine Steine und Flaschen. Wir benötigen keine Molotow-Cocktails. Wir müssen nur zu den Geschäften und den Großindustrien in unserem Land gehen und sagen: Gott hat uns hierher geschickt, um zu sagen, dass ihr seine Kinder nicht richtig behandelt. Ihr sollt, das fordern wir von euch, faire Behandlung der Kinder Gottes zum ersten Punkt eurer Tagesordnung machen. Freilich, wenn ihr dazu nicht bereit seid, dann haben wir eine Tagesordnung, der wir folgen müssen. Unsere Ordnung verlangt von uns, euch die wirtschaftliche Unterstützung zu entziehen. Und deshalb bitten wir euch heute Abend, so sagt er, geht zu euren Nachbarn und sagt ihnen, sie sollen keine Coca-Cola in Memphis kaufen. Und dann zählt er weitere konkrete Produkte und Firmen auf, die dafür bekannt waren, ihre Mitarbeiter unfair zu behandeln und auszubeuten. Ich denke, wenn wir in der heutigen Zeit darüber nachdenken, würden uns auch einige Konzerne einfallen. Ich denke da jetzt an Neste, die Wasser in Flaschen abfüllen, um es den Menschen wieder zu verkaufen, aus deren Gebiet sie das Wasser entzogen haben, und so weiter. Was waren die Richtlinien, nach denen er gelebt hat und auf die er seine Leute verpflichtet hat? Und da gab es 5 Punkte, auf die er sich selbst und seine Mitstreiter verpflichtet hat. Erstens, jeden Tag über die Lehre und das Leben Jesu nachzudenken. Zweitens, nie zu vergessen, dass wir Gerechtigkeit und Versöhnung wollen, nicht den Sieg. Drittens, im Geist der Liebe zu gehen, denn Gott ist Liebe. Viertens, täglich darum zu beten, dass Gott dich benutzen möge, um anderen zur Freiheit zu verhelfen. Und fünftens, auf Gewalt der Faust, der Zunge und des Herzens zu verzichten. Und auf diese 5 Aspekte der gewaltlosen Nachfolge Jesu möchte ich nur noch eingehen, weil ich hier die Anknüpfung und die Herausforderung für uns heute sehe. Natürlich, wir stehen nicht im gleichen Kampf wie Martin Luther King und die schwarze Bevölkerung der USA in den 1960er Jahren. Und trotzdem haben wir immer noch die gleiche Aufgabe, uns an den Maßstäben, die Jesus uns vorgibt, zu orientieren. Und deshalb Punkt 1. Orientiere dich täglich an der Lehre und dem Leben Jesu. Was sagt Jesus zu unserem Umgang mit unseren Mitmenschen? Jesus sagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und was ist, wenn er mich geärgert hat? Wenn er mir feindlich gesonnen ist, mich bekämpft? Jesus sagt, liebt eure Feinde, tut wohl denen, die euch verfolgen, vergebt, wie auch euer Vater im Himmel euch vergeben hat, segnet, die euch fluchen. Das ist ganz schön herausfordernd. Punkt 2, vergiss nie, dass Gerechtigkeit und Versöhnung das Ziel sind. Es geht nicht darum, den anderen zu besiegen. Siegen zu wollen ist über andere Menschen ist wieder ein Oben und Unten, eine Umkehr der Verhältnisse. Gottes Shalom aber ist ein Friede, der nur ein Verhältnis kennt. Gott ist unser Vater und wir sind untereinander Geschwister. Das bedeutet versöhnte Augenhöhe miteinander. Das schließt den Verzicht auf Rache ein. Das Urteil überlassen wir Gott und sprechen es nicht selbst. Durch die Vergebung, die Jesus schenkt, ist Versöhnung möglich. Punkt 3. Wir gehen im Geist der Liebe, denn Gott ist Liebe. 1. Johannes 4, Vers 16. Gott ist die Liebe, und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Und Paulus sagt, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Römer 5, Vers 5. Jesu Liebe ist die stärkste Kraft, die alles verändern kann. Das ist nicht die romantische Verliebtheit eines jungen Pärchens, sondern die dauerhafte, hartnäckige Bereitschaft, den anderen, ob in der Familie, im Freundeskreis, in der Gemeinde, in der Nachbarschaft oder am Arbeitsplatz, mit den Augen Gottes zu sehen und zu bedenken, dass genau diesem Menschen Gottes Liebe gilt. Punkt 4. Bete täglich darum, dass Gott dich benutzen möge, um anderen zur Freiheit zu verhelfen. Ich finde den Punkt gar nicht so leicht und ich habe länger darüber nachgedacht, welches Beispiel mir da einfällt. Ich weiß es nicht, an was ihr denkt. Vielleicht müssen wir anfangen, darum zu bitten, uns von Gott zeigen zu lassen, worin die Unfreiheit besteht, in der Menschen stecken. Ich denke, das kann in unterschiedlicher Weise verstanden werden. In christlichen Kreisen denkt man zuerst an die Freiheit von Schuld. Jesus vergibt dir und macht dich frei von der Sünde. Ja, das ist eine gute Nachricht, die wir weitergeben müssen. Das ist eine zentrale Botschaft. Das hatten die Schwarzen in ihren christlichen Gemeinden auch alle verstanden. Im geistlichen Sinn waren sie frei. Aber in einem ganz praktischen Sinn nicht, auch wenn sie nicht mehr von Sklavenhändlern auf Baumwollfeldern verkauft wurden, wie ihre Vorfahren. Aber ihnen fehlte die Freiheit zu entscheiden, wie sie ihr Leben gestalten wollten, wo sie wohnen wollten, welchen Beruf sie gern ergreifen würden und so weiter. Die Frage für uns ist, welche Chancen geben wir anderen Menschen und wo schränken wir sie ein? Vielleicht nur in Gedanken oder durch Neid oder durch Entmutigung. Oder weil ich mich in meiner persönlichen Freiheit eingeschränkt fühle, wenn ich zu Rücksichtnahme oder sogar zu Verzicht aufgerufen werde. Da regt sich bei uns vielleicht Widerstand. Und da wir jetzt in den letzten Wochen durch unseren Urlaub viel auf Deutschlands Straßen unterwegs waren, denke ich an das Beispiel Autoverkehr. In Deutschland wird es als Zeichen der Freiheit angesehen, wenn man so schnell fahren darf, wie das Auto eben hergibt. Und dass man dann durch Tempolimits in Wohngebieten oder vor Schulen oder an Kreuzungen für alle Verkehrsteilnehmer das Leben sicherer macht, ist Rücksichtnahme auf Schwächere, in dem Fall zum Beispiel auf Fußgänger, und keine Einschränkung von Freiheit. Trotzdem hat so mancher seine Schwierigkeiten damit, wenn es neue Regeln oder neue Schilder gibt. Ja, wie ist das mit der Freiheit? Meine Freiheit, die Freiheit von anderen. Punkt 5. Verzichte auf die Gewalt der Faust, der Zunge und des Herzens. Ist das schwer oder leicht? Gewalt der Faust, körperliche Gewalt? Spielt sie eine Rolle in unserem Leben? Ich hoffe, dass wir alle davon verschont sind, Opfer oder Täter im Bereich der häuslichen Gewalt zu sein. Leider ist es so, dass quer durch alle Gesellschaftsschichten Menschen davon betroffen sind. Gewalt der Zunge und des Herzens, da klingen die Worte Jesu in der Bergpredigt an. Matthäus 5, Vers 21 und 22. Ihr habt gesagt, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Wer aber tötet, der soll des Gerichts schuldig sein. Ich aber sage euch, wer mit seinem Bruder zürnt, der ist des Gerichts schuldig. Wer aber zu seinem Bruder sagt, du nichts nutz, der ist des Hohen Rats schuldig. Jesus stellt die Gewalt der Zunge und des Herzens mit körperlicher Gewalt auf eine Stufe. Das muss man sich immer wieder vor Augen führen. Wie oft haben wir unsere Zunge und unsere Gedanken nicht unter der Kontrolle Jesu? Insofern sind die Richtlinien von Martin Luther King auch heute noch eine Herausforderung, um Nachfolge Jesu ganz konkret durch Gewaltlosigkeit und getrieben von der Liebe Gottes zu allen Menschen zu leben. Wenn wir so den Glauben leben und Jesu Liebe und sein Geist uns leiten, dann werden auch wir in dieser Welt einen Unterschied machen. Der Traum von Martin Luther King von einer Welt ohne Rassismus und Ungerechtigkeit ist noch nicht Wirklichkeit geworden. Die Vollendung des Friedensreichs Jesu ist noch nicht sichtbar unter uns. Aber es ist angebrochen mit Jesus. Und wir gehen ihm entgegen und leben in seinem Geist schon jetzt. Und das ist unsere inständige Bitte an Gott. Und wir setzen unser Vertrauen darauf, dass er die Macht hat, auch heute einzugreifen und Leid und Ungerechtigkeit zu lindern. Amen.